Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen zusammen aus Jona Kapitel 4 lesen. Und zwar geht es in der Predigt heute um Jona Kapitel 4, die Verse 1 bis 11. Aber um den Zusammenhang noch besser zu verstehen, will ich auch den letzten Vers von Kapitel 3 lesen. Also wir lesen von Kapitel 3, Vers 10 bis Jona Kapitel 4, Vers 11. Und um vielleicht nochmal kurz zu sagen, Jona wurde als Prophet von Gott berufen, in die Stadt Ninive zu gehen und dort die Umkehr von den Sünden zu predigen. Und er mochte seinen Job nicht so gerne. Und das jetzt da, wo die Geschichte einsetzt, in Jona Kapitel 3, Vers 10, wenn wir hier lesen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie sich abwandten von ihren bösen Wegen, und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Das aber missfiel Jona sehr, und er wurde zornig. Und Jona betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, ist es nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade. Und das Unheil reut dich. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Da sprach der Herr: Ist es recht, dass du so zornig bist? Hierauf ging Jona zur Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte und saß unter ihrem Schatten, bis er sehe, wie es der Stadt ergehen würde. Da entsandte Gott der Herr eine Rinizinusstaude, die wuchs über Jona empor, um seinem Haupt Schatten zu spenden und ihn von seiner üblen Laune zu befreien. Und Jona freute sich sehr über den Rinizinus. Da entsandte Gott einen Wurm, als die Morgenröte am anderen Morgen aufstieg. Der stach den Rinizinus, sodass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da entsandte Gott einen heißen Ostwind, und die Sonne stach Jona aufs Haupt, sodass er ganz matt wurde, und er wünschte sich den Tod und sprach: Es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich am Leben bleibe. Da sprach Gott zu Jona: Ist es recht, dass du so zornig bist wegen des Rizinus? Da sprach er: Ja, ich bin mit Recht zornig bis zum Tod. Da sprach der Herr: Du hast Mitleid mit dem Rizinus, um den du dich noch nicht bemüht hast und den hast du nicht großgezogen, der in einer Nacht entstanden ist und in einer Nacht zugrunde gegangen. Und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können, dazu so viel Vieh. Ich glaube, vielen von uns ist schon aufgefallen, wenn wir das Buch Jona lesen, dass dieses Buch unerwartet endet. Als Leser werden wir in gewisser Weise mitten in der Geschichte hängen gelassen. Und viele unserer Fragen scheinen unbeantwortet zu bleiben. Wurde Jona jemals mit Gott versöhnt? Hat Jona jemals damit aufgehört, auf Gott sauer zu sein? Und was ist eigentlich mit der Stadt Ninive im Endeffekt passiert? Es scheint fast so, als würde das Buch Jona seine Geschichte nicht wirklich zu Ende bringen. Aber ich meine, dass gerade dieses offene Ende dazu da ist, dass wir als Hörer des Wortes Gottes hier herausgefordert werden sollen. Diese Geschichte über Jona, der als unwilliger Prophet auftritt, hat nämlich einige Ähnlichkeit in diesem Sinne mit den Gleichnissen von Jesus im Neuen Testament. Denn das Buch Jona ist keine systematische Erklärung eines Themas, wie zum Beispiel der Römerbrief von Paulus, sondern das Buch entfaltet seine Geschichte wie ein Spiegel für uns, die Zuhörer dieses Buches. Wie die Gleichnisse Jesu, der seinen Hörern oftmals einen Spiegel vorgehalten hat für ihre Handlungen und für ihren Glauben, fordert uns die Geschichte von Jona durch ihr offenes Ende heraus. Und in gewisser Weise kann Jonas da sein, als unwilliger Prophet, somit zum Spiegel für uns werden. Durch das Buch Jona sollen wir uns in gewisser Weise selbst in Frage stellen. Wie viel Jona steckt eigentlich in jedem von uns? Wenn wir als Christen heute das Wort Gottes verkündigen, zu den Menschen, die noch nicht glauben, haben wir dann vielleicht ein ganz ähnliches Problem wie das, was Jona hatte. Werden auch wir unwillig wie Jona, weil uns die wahre Freude darüber fehlt, wer Gott in Wahrheit ist und was Gott in Wahrheit tut? Haben auch wir vielleicht das Problem, dass wir uns nicht über die gnädigen Taten Gottes freuen, sondern mit Wut und Unbehagen erfüllt sind, wenn Gott mal wieder anders handelt, als wir uns das eigentlich wünschen? Jona hat hier ein grundlegendes Problem. Jona hat eine bibeltreue Theologie. Er glaubt, dass Gott gnädig und barmherzig ist. Aber ihm fehlt die richtige Herzenshaltung dazu. Jona bekennt die Realität von Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Aber er vertraut diesen Segnungen einfach nicht. Er vertraut nicht, dass das wirklich gut ist. Jona richtet sein Herz einfach nicht an dem aus, was er glaubt, sondern er gibt sich in seine eigenen selbstsüchtigen Emotionen hin. Denn Gott hat Jona nicht berufen, den Ninive zu predigen, weil Jona wegen dem, was Jona will und wer Jona ist, sondern Gott hat Jona berufen, den Ninive zu predigen wegen dem, was Gott ist und was Gott will. Und genau darin fordert uns die Geschichte von Jona, dem unwilligen Propheten, heraus. Wenn wir das Evangelium von der Gnade Gottes bekennen und verkündigen, dann ist unsere Mission als Christen nicht davon abhängig, wer wir sind oder was wir wollen. Die Geschichte von Jona zeigt uns, worum es bei der Verkündigung des Evangeliums tatsächlich geht. Es geht darum, wer Gott ist und was Gott will. Und das sollte uns anleiten, wenn wir unseren Freunden, unseren Kollegen, unseren Nachbarn das Evangelium weitersagen. Und eben diese Verkündigung ist schwierig, das wissen wir alle. Wir wissen alle, wie hart es manchmal sein kann. Und gerade deshalb brauchen wir diese Wahrheiten darüber, wer Gott ist und was Gott tut, um motiviert bleiben zu können. Es sind genau diese Wahrheiten, die uns und Jona helfen, unsere Herzenshaltung wieder daran auszurichten, was die Wahrheit wirklich ist. Und in dem Abschnitt, um den es heute geht, Jona Kapitel 4, da sehen wir drei solcher Wahrheiten, die uns dazu motivieren können, das Evangelium wahr zu verkündigen. An einen Ort zu gehen wie Ninive, der gottloseste Ort zu Jonas Zeit war. Und da habe ich meine Predigt Ninive missionieren genannt und ich habe drei Punkte, die uns diese drei Wahrheiten vor Augen halten. Ninive missionieren, weil Gnade unverdient ist. Das finden wir in den Versen 1 bis 3. Ninive missionieren, weil es nicht um uns geht. Das finden wir in den Versen 4 bis 9. Und Ninive missionieren, weil Gott barmherzig ist. Das finden wir in den Versen 10 und 11. Ich sage das nochmal, weil Gnade unverdient ist, die Verse 1 bis 3, weil es nicht um uns geht, die Verse 4 bis 9, und weil Gott barmherzig ist, die Verse 10 und 11. Ich komme zu meinem ersten Punkt, weil Gnade unverdient ist. Und bevor wir jetzt zur Auslegung dieses Abschnitts kommen, würde ich gerne einige generelle Dinge über das Buch Jona vorweg anmerken. Im Buch Jona geht es ganz zentral um die Gnade und um die Barmherzigkeit Gottes. Das Buch ist eine Geschichte darüber, wie Menschen Gottes Gnade und Barmherzigkeit empfangen, von denen wir selbst eigentlich niemals erwarten würden, dass gerade sie Empfänger dieser Gnade werden könnten. Und Jona wurde von Gott eben dazu berufen, Menschen in diese Gnade hineinzurufen, als Gottes Prophet zu handeln. Und Jona selbst hat das eben auch nicht so erwartet, dass die Menschen, zu denen er berufen wird, diese Gnade empfangen könnten. Gott hatte Jona nämlich erwählt, in die große Stadt Ninive zu gehen und den Menschen zu dienen, die dort gelebt haben. Aber Jona war ganz und gar nicht begeistert von seiner Berufung und deshalb floh er ganz zu Beginn direkt vor Gott und vor seiner Berufung, vor seinem Auftrag, dorthin zu gehen. Und durch die Geschichte dieses Buches hindurch sehen wir dann, wie Gott Jona quasi hinterherrennt und all den Menschen, mit denen er Kontakt hat und ihn zurückbringen will zu seiner Berufung, durch die Natur, durch Gottes direktes Handeln und alles, was Jona begegnet. Es fühlt sich so an, als würde alles laut ausrufen: Jona, verstehst du es nicht? Du kannst Gottes Gnade an dir selbst und an Ninive nicht aufhalten. Und somit wird Jona selbst schlussendlich Empfänger von Gottes Barmherzigkeit, nachdem er von einem großen Fisch verschluckt wird. Jona schreit zu Gott, ihn zu erretten, und Gott errettet ihn aus dem Fisch, aus dem Tod, was wir eben gelesen haben. Und Jona kommt schlussendlich in die Stadt Ninive und predigt zu der gesamten Stadt, und die ganze Stadt kehrt um von ihren Sünden. Und das war der Punkt, an dem unsere Lesung in Jona 3, Vers 10 eingesetzt hat. Gott sah die Umkehr der Stadt und er entschied sich dazu, sein Gericht für diese Stadt aufzuhalten. Und das ist aber auch der Punkt in der Geschichte, an dem wir erkennen müssen, dass Jona sich eigentlich durch die Geschichte hindurch ganz und gar nicht geändert hat. Dass er seinen Auftrag noch immer hasste. Deshalb lasst uns Jona Kapitel 4, die Verse 1 bis 3 nochmal lesen. Das aber verdroß Jona sehr, dass Gott sein Gericht aufgehalten hat. Und er wurde zornig und betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, das ist es ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Land war. Deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen. Denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Wirklich, Jona, du hattest gerade den größten Erfolg, den man sich als Prediger vorstellen kann. Du hast eine ganze Stadt bekehrt mit einer Predigt, die 8 Worte lang war. Das ist etwas, von dem manche Prediger nur träumen können und manche Gemeinden auch. Aber Jona war ganz und gar nicht glücklich. Denn was war passiert? Was war passiert? Jonas Gebet in den Versen 2 und 3 gibt uns einige Antworten auf diese Frage. Jona hatte offensichtlich ein großes Problem mit der Gnade Gottes. Genau das war auch der Grund, warum er direkt zu Beginn vor seiner Berufung geflohen war. Jona konnte nämlich den Gedanken nicht ausstehen, dass Gott gegenüber der Stadt Ninive Gnade zeigen würde. Und das ging so weit, das ging sogar so weit, dass er Gott seine Gnade zum Vorwurf gemacht hat und sich versucht hat, selbst damit zu entschuldigen, dass er geflohen war. Jona war sich sicher, dass er besser wüsste, was gut ist für Ninive als Gott, nämlich das Gericht. Aber wir müssen Folgendes verstehen. Jona hatte kein Problem mit Gottes Gnade im Generellen. Jona hatte ja selbst die Gnade Gottes erfahren, als er von dem Fisch verschluckt war und zu Gott um Gnade gebettelt hat. Jona nahm Gottes Barmherzigkeit doch dankend an, als er vor dem Gericht gerettet wurde, das ihm eigentlich zugestanden hat, dafür, dass er vor Gottes Berufung geflohen ist. Während er im Bauch dieses Fisches war, hatte Jona furchtbare Angst, dass er sterben würde. Und daher flehte er um die Gnade Gottes und empfing diese Gnade auch. Und Jona dankte Gott. Wir haben das Dankesgebet Jonas gelesen im 2. Kapitel. Jona pries Gott für seine Gnade in vollen Zügen. Also Jona war nicht generell sauer, weil Gott gnädig ist. Jona war sauer, weil Gott auch gegenüber Ninive gnädig sein wollte. Als es um ihn selbst ging, hatte Jona ja Gottes Gnade mit offenen Armen empfangen. Mit Bezug auf Ninive aber wird Jona sauer bis an den Tod, weil Gott dort in ähnlicher Weise gnädig sein wollte. Und hier wird deutlich, dass Jona glaubte, dass er die Gnade Gottes mehr verdient hat als die Leute aus Ninive. Um es ganz deutlich zu sagen, Jona war, was wir gesetzlich nennen, Er maß die Realität mit zweierlei Maß. Er war so besessen von den Übeln der Stadt Ninive, dass er nicht erkannte, dass er die Gnade Gottes eben genauso sehr selbst brauchte, wie die Leute in der Stadt Ninive. Und im Neuen Testament erzählt uns Jesus ein Gleichnis, das sehr genau beschreibt, was Jona hier tut. In Matthäus 18 lesen wir von einem Mann, der dem König 10.000 Talente schuldete. Das ist ein riesengroßer Betrag für die damalige Zeit. Und dieser Mann, der fleht den König an, ihn nicht in das Schuldnergefängnis zu werfen. Und der König hörte den Mann an und er war gnädig und er ließ dem Mann seine ganze Schuld. Und als nun dieser gleiche Mann noch am selben Tag einen anderen Mann traf, der ihm nur einen geringen Geldbetrag schuldete, war er ganz und gar nicht gnädig. Er ließ den armen Mann ins Schuldnergefängnis werfen und ging weiter seiner Dinge. Doch die Geschichte endet damit, dass der Mann, der zuerst beim König war, zurück zum König kommt. Und der König spricht zu ihm und er sagt: Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde sehr zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er schuldig war. Wie dieser Mann aus dem Gleichnis hatte Jona bereits in dem Moment, als er in Ninive ankam, vergessen, dass auch er um Gottes Gnade gebettelt hatte. Er hat vergessen, dass auch er darauf angewiesen war, dass Gott sich über ihn erbarmt. Und sein Stolz macht es ihm unmöglich, die Güte der Barmherzigkeit Gottes zu sehen. Diese Gesetzlichkeit nahm Jona alles, seine ganze Motivation, die Nineviten zu missionieren und ihnen das Evangelium zu verkündigen. Sind wir uns darüber bewusst, dass wir Gottes Gnade empfangen haben, wenn wir heute ausziehen, um das Evangelium zu verkündigen? Oder haben wir vielleicht die gleichen gesetzlichen Tendenzen wie Jona? Freuen wir uns wirklich immer darüber, dass Gott vergibt? Dass Gottes Gnade über einer bestimmten Person oder über einer bestimmten Gruppe von Personen ausgeschüttet wird? Ein amerikanischer Prediger sagte: Wen würden wir lieber gerichtet sehen als begnadigt? Vielleicht gibt es diesen einen Mann auf unserer Arbeit, mit dem wir einen Streit in der Vergangenheit hatten, und wir würden unsere Kollegen jetzt wirklich gerne in die Gemeinde einladen oder ihnen das Evangelium weitersagen, aber mit diesem einen Mann wollen wir eigentlich nicht reden, weil er in der Vergangenheit so gemein zu uns war. Wie Jona bei den Menschen von Ninive würden wir diesem Mann das Evangelium vorenthalten, weil wir nicht bereit sind zu vergeben. Vielleicht denken wir, dass eine bestimmte Gruppe von Menschen unsere Aufmerksamkeit mehr verdient hat als eine andere Gruppe. Vielleicht denken wir sogar, dass diese Gruppe die Gnade Gottes mehr verdient hat als eine andere Gruppe von Menschen. Häufig zum Beispiel denken wir, dass die wirklich schlimmen oder bösen Menschen eigentlich nicht diejenigen sind, die Gnade Gottes empfangen könnten. Die Frage ist: Lieben wir unsere Feinde wirklich so sehr, dass wir uns wünschen, dass sie Anteil an der gleichen Gnade bekommen, an der wir Anteil erhalten haben? Ist unser Verlangen nach Versöhnung stärker als unser Verlangen nach Rache? Sind wir immer glücklich über Gottes Gnade, egal wen sie trifft? Wir sollten uns an dieser Stelle daran erinnern, dass Christen in der Vergangenheit immer dafür bekannt waren, die Verheißung des Evangeliums gerade denen zu predigen, die sie zuvor verfolgt und getötet haben. Zum Beispiel, ganz bekannt, St. Patrick, der Missionar von Irland, wurde in jungen Jahren in Irland gefangen genommen und dort zum Sklaven gemacht. Er war dort jahrelang Sklave. Und später, nach seiner Befreiung, ging er dann wieder zurück auf die Insel und predigte dort das Evangelium seinen früheren Peinigern. Eine Sache, die mich immer erzittern fast lässt, ist die Tatsache, dass viele Nordkoreaner, die aus ihrem Land geflohen sind und wissen, dass die Christen dort in Konzentrationslager gesteckt werden und in Südkorea Christen werden, zurückgehen nach Nordkorea, um dort das Evangelium zu predigen, Menschen von Jesus zu erzählen. Um unsere eigene Gesetzlichkeit wirklich heilen zu können, müssen wir anerkennen, dass wir im Evangelium unverdiente Gnade empfangen haben. Um unsere Feinde so lieben zu können, dass wir uns wünschen, dass sie Anteil an derselben Gnade haben, die wir bekommen haben, müssen wir uns eingestehen, dass wir ebenfalls nichts mehr sind als Bettler um Gottes Barmherzigkeit, so wie Jona im Bauch des Fisches. Unsere Mission und unsere Verkündigung muss durch unser Verständnis von unverdienter Gnade motiviert sein. Jona war sauer, weil er dachte, dass er Gottes Errettung irgendwie mehr verdient hätte als die Menschen von Ninive. Das Evangelium aber zeigt uns, dass wir das Gleiche verdienen, was die Menschen von Ninive verdient haben. Das Gericht Gottes. Hätte Jona wirklich verstanden, was er in seinem ersten Gebet gebetet hat, dann wäre seine Wut zur Freude geworden. Wie ich zu Beginn gesagt habe, Jona hat die falsche Herzenshaltung mit seiner Theologie vermischt. Und wie schon Jona müssen wir eben genau davon geheilt werden, dass wir sauer sind, wenn Gott gnädig ist. Aber Jona war viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um das klar sehen zu können. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt, weil es nicht um uns geht, in den Versen 4 bis 9. Der zweite Teil dieses Berichtes aus Kapitel 4 zeigt uns nun einen Propheten Jona, der ganz allein sein wollte. Wir sehen hier einen Jona, der vor lauter Wut in Selbstmitleid versinkt. Wir sehen aber auch, dass Gott den Zorn von Jona anspricht. Und Gott fragt Jona zweimal: Meinst du, dass du mit Recht zürnst? Meinst du, dass du mit Recht zürnst? Und dann fängt Gott an zu wirken in der Natur, um uns und um Jona erkennen zu lassen, dass es nur eine einzige Antwort auf diese Frage geben kann. Natürlich zürnt man nicht mit Recht darüber, dass Gott in Übereinstimmung mit seiner Barmherzigkeit handelt. In seiner Frustration verlässt Jona die Stadt, setzt sich östlich von ihr nieder und wird dort zunächst von der heißen Sonne geplagt und dann von einem heißen Wind. Und dann sehen wir, wie Gott in der Natur eingreift. Zuerst erschafft er eine Pflanze, um Jona Schatten zu spenden und ihn von der Hitze zu erretten. Und Jona freut sich. Jona freut sich sehr. Und an dieser Stelle sollten wir aufmerken, denn das ist die einzige Stelle im gesamten Buch, an der Jona sich freut. Jona freut sich nicht, als er von Gott berufen wurde. Er freut sich nicht, als er vom Tod im Bauch des Fisches errettet wird. Er freut sich nicht, als die gesamte Stadt Ninive gerettet wird. Und er freut sich auch nicht, wenn er von Gottes Gnade in der Natur spricht. Eigentlich hasst er das alles. Jona freut sich ausschließlich über einen Baum, dem ein wenig Schatten spendet. Und ich glaube, an diesem Punkt sollten wir alle Folgendes denken. Bei Jona war was ganz schief gewickelt. Jona gab sich seinen ungöttlichen Gefühlen einfach hin und richtete sich nicht nach seiner Theologie, nach dem, was er eigentlich glauben sollte. Er lebte einfach im Hier und Jetzt und gibt sich dem hin, was ihn jetzt gerade in diesem Moment juckt. Und das wird noch ersichtlicher, als wir in der Geschichte lesen, dass dieser Baum, den Gott aufgehen lässt, durch einen Wurm wieder zerstört wird und Jona noch wütender wird, als er so ohnehin schon war. Und man kommt eigentlich nicht drum herum, an dieser Stelle Jona auszulachen. Und ich glaube sogar, dass die Bibel uns hier Jona bewusst mit Ironie präsentiert. Die Schrift wird uns aufzeigen, wie lächerlich das ist, was Jona hier mit Handlungen und Worten tut. Aber der Punkt ist, alles in der Natur, alles um ihn herum, schreit Jona wieder an. Wirklich, Jona. Du machst dir mehr aus einer Pflanze als aus all den Menschenleben in Ninive. Du denkst wirklich, dass es gut für dich ist, so sauer zu sein, dass du sterben willst. Aber Jona verstand es einfach nicht. Ganz im Gegenteil, jetzt wollte Jona sogar noch mehr sterben. Da sprach Gott zu Jona: meinst du, dass du mit Recht zürnst um des Rizinus willen? Und er sprach, mit Recht zürne ich bis an den Tod. Jona war viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Er reduzierte seine komplette Welt auf das, was er jetzt gerade brauchte, und verhielt sich wie ein kleines Kind, wenn er es nicht bekam. Jona war, was wir einen Narzissten nennen würden. Er war mit sich selbst beschäftigt. Er liebte sich selbst zu sehr. Sein Wunsch zu sterben, seine Existenz auszulöschen, war einzig und allein davon motiviert, was er jetzt gerade wollte. Jona interessierte es gar nicht, was Gott dazu zu sagen hatte. Das Einzige, was ihn interessierte, war das, was ihm jetzt gerade im Moment für richtig erschien. Und in den ersten drei Versen haben wir gesehen, dass es Jona an einem richtigen Verständnis von Gnade fehlte. Und jetzt sehen wir, dass es Jona an einem richtigen Verständnis von sich selbst fehlt. Er nimmt sich nämlich selbst viel zu ernst und empfindet sich selbst als ungemein wichtig. Und gerade deshalb war es ihm nicht möglich, seine Sicht auf Gottes Gnade zu ändern. Jonas Welt war zu klein, denn Jonas Welt war zu voll von ihm selbst. Es ist ungefähr so wie bei der Russischen Revolution. Lange vor der Russischen Revolution im Jahr 1917 gab es bereits große Aufstände in der russischen Bevölkerung, die eine Veränderung wollten. Zu der Zeit war das Volk Russlands eines der ärmsten Völker in ganz Europa. Und die Romanows, die die regierende Familie zu diesem Zeitpunkt waren, interessierten sich überhaupt nicht dafür. Die Romanows lebten in solchem Prunk in ihren Palästen, dass sie nicht verstanden, was direkt vor ihren Augen ablief. Und als die Revolution dann passierte und die Romanows getötet wurden, war das eigentlich keine Überraschung für die meisten Menschen in Russland. Aber bis zum bitteren Ende sahen die Romanows das nicht auf sich zukommen. Denn ihre Sicht auf die Welt war viel zu beschäftigt damit, was die Romanows wollten und was die Romanows taten, mit Palästen und mit Prunk. Denn die Romanows nahmen sich selbst viel zu ernst und empfanden sich selbst als viel zu wichtig. Denn sie haben nicht verstanden, dass Russland eben mehr war als nur die Romanows. Und in Jonas Zorn funktioniert ganz ähnlich. Jona versteht nicht, dass Gottes Mission mehr ist als er selbst. Und sein Zorn zeigt auf, was Jona liebt und um was er sich eigentlich wirklich Sorgen macht. Er war Narzisst und interessierte sich nicht für eine breitere Sicht auf die Welt. Seine Mission war eben nicht größer als Jona. Ich befürchte, dass es auch Momente gibt, in denen wir in unserer eigenen Verkündigung des Evangeliums Narzissten werden könnten. Haben wir vielleicht eine Vorstellung wie Jona davon, was Gott in der Welt alles tun müsste, die eigentlich nicht in der Übereinstimmung liegt mit dem, was Gott will, mit was Gottes Sicht auf die Dinge ist? Vielleicht wollen wir, dass Gott das Leid und die Armut in der Welt hinwegnimmt. Und sind jetzt zornig, weil er das so noch nicht getan hat. Vielleicht wollen wir nicht über Buße und Gericht Gottes sprechen, obwohl Gott will, dass wir das tun in unserer Verkündigung. Vielleicht wollen wir, dass Menschen die Zuwendung Gottes erfahren, die nicht an Jesus glauben, weil wir meinen, dass das doch gute Menschen sind. Vielleicht werden wir böse, wenn Gott nicht nach unseren Regeln spielt. Bemitleiden wir uns selbst, wenn Gott will, dass wir tun, was seinem Willen entspricht und nicht das, was sich eben für uns gut und richtig jetzt und hier anfühlt. Machen wir Mission und Verkündigung des Evangeliums dann manchmal nicht zu etwas, bei dem es zentral um uns geht und nicht um Gott. Die Lösung für Jonas und für unseren Narzissmus ist eben die Tatsache, dass es bei Mission schlicht nicht um uns geht. Wir verkündigen das Evangelium ja nicht, weil wir irgendetwas persönlich davon hätten. In der Mission rufen wir andere in die Jüngerschaft. Und mehr noch, bei der Mission und in der Verkündigung geht es um Gott, der in Übereinstimmung mit seiner göttlichen Natur handelt. Und weil es bei Mission nicht um uns geht, sondern um Gott, können wir auch darauf vertrauen, dass er am besten weiß, wie und warum Mission geschehen sollte, selbst wenn das bedeutet, dass wir an eine Stadt gehen müssen, wie Ninive, uns Leuten predigen müssen, die so böse sind, dass wir eigentlich angeekelt sind. Gottes Willen ist in seinem Wesen verwurzelt. Und das bringt mich zu meinem dritten Punkt, weil Gott barmherzig ist, in Versen 10 bis 11. Und in diesen letzten beiden Versen dieses Abschnitts erklärt Gott dem Jona, warum er die Pflanze hat aufgehen lassen und was er Jona damit zeigen wollte. Hier geht es, wie gesagt, nicht bloß darum, dass Gott im Allgemeinen barmherzig ist. Jona wusste, dass Gott ein barmherziger Gott ist. Er selbst hat es bekannt in den ersten Versen. Jonas Problem war schlicht, dass Gott gegenüber den Menschen von Ninive barmherzig war. Und in diesen letzten beiden Versen sehen wir, wie Gott Jona erklärt, dass er sich über Ninive in der gleichen Weise erbarmte, wie Jona sich über den Baum erbarmen möchte. Das bedeutet, dass all diese starken Gefühle, die Jona in Bezug auf diesen Baum aufbringt, in gewisser Weise mit Gottes Sicht auf Ninive verglichen werden können. Gott wollte nicht, dass Ninive untergeht, und Gott freute sich daran, dass Ninive umgekehrt ist. Und die zweifache Frage an Jona, ob es denn recht sei, dass er so zürnen würde, wird hier in dieser Weise beantwortet. Natürlich ist es nicht recht, für Jona so zu zürnen, denn Gott handelt gemäß seines Wesens. Er will nicht, dass Ninive untergeht. Er freut sich daran, wenn Ninive umkehrt. Denn in seiner Barmherzigkeit liebt Gott Ninive so, wie Jona eben diesen Baum liebte. Und es mag komisch für uns klingen, dass Jona die Niniviten so hasste. Aber wir müssen verstehen, dass das, was Gott den Jona hier beauftragte zu tun, das musste für jeden Israeliten, der zu Jonas Zeit lebte, wirklich sehr hart zu verstehen gewesen sein. Die Israeliten wussten zwar, dass Gott seine Verheißung und seine Segnungen auf die ganze Welt ausbreiten wollte, denn das hatte Gott ja bereits ihrem Stammvater, dem Abraham, zugesagt in 1. Mose 12. Aber Ninive, wirklich Ninive? Wir müssen verstehen, die Niniviten waren Assyrer. Und die Assyrer waren zu der Zeit, in der Jona lebte, sowas wie die politische Supermacht. Aber die Assyrer waren auch heidnische Götzendiener, die sich nicht um den Gott Israels gekümmert haben. Und dazu kommt, dass die Assyrer für das bekannt waren, was wir Terror nennen würden. Das assyrische Reich war riesig und es lebte im Prinzip von konstanter Erweiterung und Expansion. Die Assyrer mussten immer neue Gebiete erobern, um ihr Reich wirtschaftlich aufrechterhalten zu können. Und um das zu tun, entwickeln sie etwas, was wir heutzutage psychologische Kriegsführung nennen würden. Immer wenn sie ein neues Gebiet kamen, um es zu erobern, dann schnappten sie sich die ersten 4, 5 Städte auf dem Weg und taten wirklich grausame Dinge mit den Menschen dort, um eine Art Abschreckung zu erzeugen. Sie köpften die Leute, sie verbrannten sie bei lebendigem Leib, sie spießen sie auf Pfähle von beiden Seiten, sie häuteten sie bei lebendigem Leib, hatten ganz viele verschiedene Methoden der Folter. Das waren die Menschen, die in Ninive lebten. Und das war das, was Jona wusste. Und das sind die Menschen, auf die Gott seine Barmherzigkeit ausschütten möchte. Jonas Hass auf die Assyrer hatte also einen guten Grund. Denn sie waren wirklich gottlos und böse. Keiner könnte das verneinen. Aber das Gleiche galt eben für Jona und das Gleiche gilt für uns. Auch wir haben den Götzen gedient, bevor wir zu Christus gekommen sind. Und wenn wir könnten, wie die Assyrer, würden wir vielleicht das Gleiche tun. Und darum brauchen wir unverdiente Gnade. Gott will nämlich, dass Jona eine Sache versteht. Gottes Barmherzigkeit geht oftmals über das hinaus, was wir denken, was gut und richtig wäre. Gott bringt seine Gnade nämlich zu Menschen, zu denen wir niemals gehen würden. Gott begnadigt die Leute, die wir lieber als verurteilt sehen würden, denn als begnadigt. Und so wird dann auch die zweite Frage, die uns in diesen Versen begegnet, beantwortet. Sollte Gott sich nicht über Ninive, eine Stadt von 120.000 Menschen, erbarmen? So wie Jona sich über den Baum erbarmt hat. Und das ist im Prinzip die alles bestimmende Frage im Buch Jona. Sollte Gott sich etwa nicht über Ninive erbarmen? Jona meint, nein, und flieht deshalb von Anfang an vor seinem Auftrag. Weil Jona weiß, wer die Niniviten waren. Aber sollte Gott nicht das tun, was seinem barmherzigen Wesen entspricht? Und wollen wir wirklich diejenigen sein, die wie Jona sauer auf Gott sind, weil er eben genau das tut? Und hier sehen wir Jonas drittes Problem. Jona war das, was wir einen Partikularisten nennen würden. Partikularisten sind Menschen, die sich und die Gruppe, der sie angehören, vor alles stellen und meinen, sie wären wichtiger, besser und edler. Wir haben gelesen, wie Jona am Anfang dieses Abschnitts davon redet, wie er noch in seinem Land diese Ideen hatte. Jona sieht sich selbst als Israeliten gegenüber den Assyrern und meint, Gott ist gnädig zu Israel, das ist gut. Aber zu den Nineviten, das ist schlecht. Und Jona war eben so ein Partikularist, denn er wollte, dass Gottes Barmherzigkeit sich vor allem über ihn und Israel erstreckt. Und es gibt wirklich kaum etwas Irritierenderes in der Kirchengeschichte als Christen, die ebenfalls als solche Partikularisten handelten. Das Evangelium für sich allein beanspruchten, einfach weil sie einer bestimmten Klasse oder einer bestimmten Ethnie angehörten. Oder meinten, sie wären irgendwie besser, edler, gerechter. Das Evangelium ist aber nicht für eine bestimmte Gruppe von Leuten, sondern es ist gegeben für die ganze Welt. Wir sehen zum Beispiel in der Zeit des Dritten Reiches, wie Christen aus jüdischen Familien aus ihren Pfarrämtern enthoben wurden, schlicht und allein deshalb wegen ihrer Abstammung. Damals entwickelte die Kirche eine partikularistische Idee. Und Jonas Idee, dass nur Israel Gottes Gnade empfangen sollte, ist gar nicht so viel anders. Aber auch heute haben wir noch partikularistische Ideen. Wir denken zum Beispiel häufig, dass das Christentum vielleicht nur etwas sei, das es im Westen gibt. Und scheren uns nicht um die anderen Menschen. Oder wir assoziieren Gemeinde und Evangelium mit einer speziellen sozialen Spalte. Und dort sehen wir vielleicht wieder, wie wir vielleicht bestimmte Leute lieber als begnadigt sehen würden als andere. Verkündigen wir das Evangelium den Alten so sehr, wie wir es den Jungen verkündigen? Gehen wir so zu den Reichen, wie wir zu den Armen gehen wollen? Verkündigen wir das Evangelium vielleicht nur den Leuten, die wir mögen und die uns ähnlich sind? Gehen wir vielleicht nur zu den Leuten, die wir in die Kategorie nicht so böse einordnen? Und nicht zu den Niniviten oder den Nordkoreanern? Verkündigen wir das Evangelium dem nervigen Kollegen am Arbeitsplatz? Die Umkehrung eines solchen, wie ich es genannt habe, Partikularismus ist die Erkenntnis von Gottes barmherziger Natur. Denn seine Barmherzigkeit geht oftmals weit über das hinaus, wo wir denken würden, das ist doch nicht gut und richtig, dass das Evangelium nach Ninive geht. Deshalb würde ich gerne nochmal zusammenfassen, was wir hier heute im Wort Gottes gesehen haben. In Jona 4 gibt es drei große Probleme, die Jona hatte und die wir haben können, wenn wir das Evangelium verkündigen und missionieren. Erstens, wir können gesetzlich sein. Wenn wir das sind, dann brauchen wir ein besseres Verständnis von Gottes unverdienter Gnade. Es ist unverdiente Gnade. Zweitens, wir können uns um uns selbst drehen. Und dann müssen wir verstehen, dass es bei der Verkündigung eben nicht um uns geht, sondern um Gott. Und drittens, wir können Partikularisten sein. Und dann müssen wir verstehen, dass Gottes Barmherzigkeit nicht vor unserer Meinung Halt macht, wer denn der bessere Kandidat für eine Begnadigung sei. Das offene Ende des Buches Jona hat uns mit einer Frage zurückgelassen. Gibt es einen Jona in jedem von uns? Und ich bin mir sicher, dass es den gibt. Aber wie schon Jona im Fisch, sind auch wir die Empfänger von Gottes unverdienter Gnade. Das Böse, was uns in unserem Herzen, was uns oftmals daran hindert, dass wir uns über das freuen, worüber Gott sich freut, kann entfernt werden. Gott verspricht uns, dass wenn wir Jesus bekennen und dann ihn glauben, dass wir dann auch mit ihm verbunden sind. Denn wir haben auch den Heiligen Geist empfangen und dieser Geist arbeitet konstant daran, uns in das Ebenbild von Jesus Christus hineinzuverwandeln, sodass wir uns mehr an dem ausrichten, was Gott erfreut. Und in Jesus Christus wurde Gott Mensch und brachte seine Barmherzigkeit zu Leuten wie uns, zu Leuten wie Jona und zu Leuten wie den Menschen von Ninive. Und wenn wir das Evangelium verkündigen, dann tun wir das, gerade weil wir diese gleiche Gnade empfangen haben. Gott hat uns unsere Schuld vergeben und wir sind jetzt dazu berufen, das Wort seiner Barmherzigkeit weiterzutragen. Aber wie Jona sind wir allzu oft unwillige Propheten. Aber Gott ist treu und setzt eben Meere und Winde in Bewegung, um sein Wort dahin zu bringen, wo er es haben will und wo wir es vielleicht selbst nicht hinbringen würden. Am Ende ist es nicht einfach Jona, der Ninive missioniert, es ist Gott selbst, der sich über diese Stadt erbarmt. Und sollte sich Gott nicht für die schlimmsten Sünder erbarmen, haben wir da ein Recht, mit ihm zu zürnen. Gott hat sich schließlich auch über uns erbarmt und uns mal einen Jona geschickt. Amen.